SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute.
Mit Armin Hering. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und ihr Kabinett sind heute noch einmal ins Katastrophengebiet gekommen, um über die Lage und das weitere Vorgehen zu beraten. So viel war schon vor dieser Kabinettssitzung in Bad Neuenahr-Ahrweiler klar. Da kommen noch viele Aufgaben und Ausgaben auf die Landesregierung zu, um die unermesslichen Schäden in der Eifel zu beseitigen und eine Wiederholung dieser Katastrophe zu verhindern. Aber die Menschen im Hochwassergebiet äußern sich zunehmend kritisch über das Krisenmanagement. Viele Anwohner fühlen sich alleingelassen. Matthias Zahn aus der SWR1-Redaktion Landespolitik.
2 Wochen nach der Katastrophe wird auch die Kritik immer lauter. Erst heute beschwerte sich der Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler darüber, dass die Zusammenarbeit mit dem Krisenstab nicht funktioniere. So gäbe es bis heute Probleme bei der Essensversorgung. Die Aufsichtsbehörde ADD, die den Einsatz leitet, sieht keine grundsätzlichen Versäumnisse. Der ADD-Präsident und Leiter des Krisenstabes Thomas Linnertz.
Es ist flächendeckend gewährleistet seit Beginn des Einsatzes. Ich kann nicht ausschließen, bei der Länge des Schadensgebietes und der Zahl der einzelnen Gruppen, die da unterwegs sind, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Versorgung mal geklemmt hat. Die Versorgung geht auch über die Helferinnen und Helfer hinaus, sondern auch bis in die Bevölkerung hinein.
Auch wird nach wie vor kritisiert, dass die Einsätze zum Teil unkoordiniert ablaufen würden. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewenz verweist darauf, dass es sich um eine nie dagewesene Katastrophe handele, zeigt sich aber auch selbstkritisch.
Da gibt es Einzelbeispiele, da habe ich mich auch schon für entschuldigt. Mir tut das leid, wenn ich eine Feuerwehr aus Rheinland-Pfalz oder von sonst woher, nur um ein Beispiel zu nennen, sehe, die kommen hier hin, die wollen helfen. Und wir haben das Gefühl, es läuft nicht koordiniert genug. Aber ich sehe auch, wenn ich im Tal unterwegs bin, wie viel Hilfe koordiniert läuft.
Die Soforthilfe für die Privathaushalte läuft an. 5,6 Millionen Euro sind nach Angaben der Landesregierung bisher ausgezahlt worden. Bis zu 3.500 Euro pro Haushalt. Auch für Menschen, die über Nacht alles verloren haben. Angehörige, Freunde, Haus, Auto, die komplette Existenz. Menschen, die sich jetzt fragen, ob es das schon war an Hilfen. Der Innenminister versucht zu beruhigen und verweist auf das geplante Bund-Länder-Treffen Anfang August.
Dann wird es das Gespräch mit der Bundeskanzlerin geben, wo es um enorme Beträge gehen wird. Und diese enormen Beträge sind dann auch, glaube ich, die Beschreibung, dass es die größte nationale Katastrophe in Deutschland ist und dass wir das größte Geld zusammentragen müssen, das für die Bewältigung von Katastrophen je in Deutschland zusammengetragen wurde.
In den Katastrophengebieten macht sich auch eine andere Sorge breit. Was passiert, wenn die Kamerateams abgezogen sind und die Medien sich wieder anderen Themen zuwenden? Ministerpräsidentin Malu Dreyer war diese Woche in mehreren Orten unterwegs und hat auch heute wieder versprochen,
dass wir die Menschen nicht alleine lassen. Es gibt eine latente Angst in allen Regionen, in der wir unterwegs sind, dass sich das Land zurückziehen könnte. Das tun wir nicht, sondern wir wissen, wie groß die Aufgabe ist und dass wir sie nur gemeinsam bewältigen können. Und deshalb will ich das einfach den Menschen noch einmal versichern.
Es wird ganz genau beobachtet, wie Politiker und Krisenstab handeln. Das hat gestern auch der Leiter des Krisenstabes Thomas Linnertz zu spüren bekommen, als er nach einer Pressekonferenz heftig im Internet kritisiert wurde.
Also es wurde kritisiert, dass ich gelächelt habe. Das war in dem Moment, als mir meine Pressesprecherin, nachdem sie mir diesen langen, langen Fragenkatalog überreicht hatte, habe ich irgendwie gelächelt. Das war aber keineswegs gedacht, dass ich irgendwen belächeln würde oder sonst irgendwas. Wer mich kennt, weiß, wie ernst ich die Situation nehme.
Eine Situation, die auch 2 Wochen nach der Flut von Normalität sehr weit entfernt ist. Die vorläufige Bilanz für Rheinland-Pfalz heute: 135 Tote, 59 Vermisste und 766 Menschen, die verletzt wurden.
Wenn in einer Katastrophe wie im Ahrtal 135 Menschen sterben, dann muss man fragen, ob ihr Tod vermeidbar war, ob zu spät gewarnt wurde oder nicht dringend genug oder ob man womöglich das ganze Tal hätte evakuieren müssen. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewenz hatte nach dem Unglück gesagt, man hätte evakuieren können. Das sei aber nicht seine Entscheidung gewesen, sondern die des Kreises. Der Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler, sagt dagegen, gegenseitige Schuldzuweisungen helfen überhaupt nicht weiter. Nach seinem Eindruck hätten alle zuständigen Behörden unverzüglich reagiert und die Bevölkerung gewarnt. Was sich dann entwickelt habe, das sei eine Ausnahmesituation gewesen. Der 63-Jährige ist Mitglied der CDU und seit 21 Jahren Landrat des Kreises Ahrweiler. In den vergangenen Tagen hat Pföhler alle Interviewanfragen abgesagt. Heute allerdings konnte SWR1-Reporter Michael Lang den Landrat exklusiv sprechen. Was hat er denn heute gesagt zu möglichen Versäumnissen in den Stunden vor der Flut?
Er hat erst einmal gesagt, dass diese Fragen beantwortet werden müssen, dass er aber wegen der teilweise immer noch schlechten Versorgungslage in den Orten an der A das noch nicht könne. Er warnte auch noch einmal vor vorschnellen Schuldzuweisungen. Für ihn steht aber heute schon fest, dass die vorhandenen Warn- und Alarmierungssysteme auf diese Katastrophe im Ahrtal nicht vorbereitet waren. Zum Beispiel kann die Bevölkerung im ganzen Norden von Rheinland-Pfalz, so sagte er, nicht durch Sirenen gewarnt werden. Ganz zu schweigen von einem digitalen Alarmierungsnetz, das jetzt bundesweit diskutiert wird. Er sagte, dass zurzeit weder jemand vom Kreis, vom Land oder vom Bund die Frage nach der Verhinderung der Katastrophe wirklich beantworten könne.
Sie haben den Landrat ja im Kreishaus von Bad Neuenahr-Ahrweiler getroffen. Wie sieht's da eigentlich aus, zwei Wochen nach der Flutkatastrophe?
Ja, das Haus ist offen, aber viele Mitarbeiter fehlen. In der Kreisverwaltung arbeiten sonst rund 550 Menschen und 200 sind derzeit nicht da, weil sie zu den Flutopfern gehören, also Angehörige oder ihr Haus verloren haben. Auch das Haus des Landrats ist seit der Flut unbewohnbar. Er sagte mir, er habe in der Flutnacht seine Familie aus dem Haus retten müssen. Seit der Flut arbeitet er daran, eine funktionierende Kreisverwaltung wieder aufzubauen. Ein Problem war bisher zum Beispiel, dass in den Ämtern nicht genug Leute waren, um die Soforthilfen des Kreises auszuzahlen. Da helfen jetzt die Stadt Bonn und der Kreis Neuwied mit einer Hotline. Und so konnte der Kreis bisher mehr als 5 Millionen Euro an die Betroffenen auszahlen. Und das Statistische Landesamt hilft dem Kreis jetzt bei der Soforthilfe des Landes für Privatpersonen. Und mit dem Kreis Main-Koblenz arbeitet der Kreis Ahrweiler zusammen, damit auch die Unternehmen schnell eine Soforthilfe bekommen können.
Im Hochwassergebiet im Ahrtal ist nicht nur von Restaurierung und Wiederaufbau die Rede. Viele Häuser sind so stark beschädigt, dass nur der Abriss bleibt. Welches Haus stehen bleiben kann und welches abgerissen werden muss, das muss oft ganz schnell entschieden werden. Im Zweifelsfall, wenn keine Gefahr im Verzug ist, stehen die Hauseigentümer mit ihrer Entscheidung aber alleine da. SWR1-Reporter Christoph Mautes war in Altenburg an der A unterwegs und hat mit Gutachtern und Betroffenen gesprochen.
Ja, die sind einmal durchgegangen, haben die Risse gesehen und haben dann gesagt, muss abgerissen werden. Und deshalb sind noch die drei Kreuze auf der Außenwand. Alle Häuser, die drei Kreuze haben, sollen abgerissen werden.
Das sind aber verdammt viele, oder?
Ja, ja. Halb Altenburg soll abgerissen werden.
Peter Herrick hat das Haus hier in Altenburg vor einiger Zeit geerbt. Nun soll es weg. Das THW hat das Fachwerkhaus aus dem 19. Jahrhundert als einsturzgefährdet markiert und drängt auf eine Entscheidung. Zwei Tage ist der Bagger noch da, sagen sie. Danach müsste Herrick den Abriss selbst bezahlen. Die Bausachverständige Konstanze Kunkel sieht keinen Grund dafür.
Beim Fachwerkhaus ist er keinesfalls gerechtfertigt. Auf jeden Fall werde ich den Stopp geben, dass das hier nicht abgerissen wird.
Kunkel ist seit fast zwei Wochen ständig unterwegs im Ahrtal. Sie versucht wenigstens Baudenkmäler zu erhalten. Uraltes Fachwerk sollte man lieber ab- und dann wieder aufbauen, sagt sie, notfalls halt auch woanders. Sie hat viele Anwohner mit markierten Häusern beraten. Das THW sei manchmal etwas schnell mit dem Abriss, findet sie, auch wenn sie Verständnis dafür hat.
Dann sagt er natürlich eher, ich lasse es abreißen, bevor morgen einem was passiert ist. Und ich muss das verantworten, nicht nur verantworten für andere, sondern auch für sich selber.
In Altenburg liegt ein Streifen von gut 10 bis 20 Metern neben der A in Trümmern. Weggespült oder eben abgerissen, ein ganzer Straßenzug ist weg. Ein paar Meter vom Trümmerfeld entfernt steht das Elternhaus von Petra Runke. Sie ist mit Gutachterin Kunkel befreundet. Gemeinsam schauen sie sich das Haus an.
Hier siehst du das hier. Das
Haus stand komplett unter Wasser. Bis auf einige Böden und Tapeten ist alles rausgerissen. An der Decke im ersten Stock hängt aber immer noch Schlamm. Petra Runke ist Malermeisterin, will selbst renovieren. Doch ob sich das auch lohnt, ist fraglich. Konstanze Kunkel hat ihre Zweifel.
Das ist nicht gefährdet, überhaupt nicht. Also ihr Haus ist standfest. Aber wenn ich das sehe, könnte ich laufen gehen.
Petra Runkel hat ihr ganzes Leben lang hier im Ort gewohnt, hatte ihren Malerbetrieb hier. Ihre Eltern haben das Haus selbst aufgebaut mit dem wenigen, was sie hatten. Es einfach abzureißen ist überhaupt keine Option, sagt sie.
Wegen unserem Vater, ist dem sein Lebenswerk. Und der hat die Frau gerade verloren. Und dann sollen wir ihm das Lebenswerk abreißen noch mit 80.
Konstanze Kunkel macht sich im Anschluss schon auf zum nächsten Termin. Die Arbeit wird ihr so schnell nicht ausgehen. Noch immer gibt es von Seiten der Politik keinen Plan, ob alle Flächen entlang der A wieder bebaut werden dürfen, ob vielleicht sogar weitere Ausgleichsflächen geschaffen werden sollen und dafür doch noch Häuser abgerissen werden. Ob die Häuser, die sie heute rettet, am Ende auch wirklich stehen bleiben können, weiß Constanze Kunkel also nicht. Für die Menschen hier fordert sie deshalb schnellstmöglich Klarheit und eine Perspektive.
Sie brauchen die Gewissheit. Ich darf woanders weitermachen oder ich darf hier wieder aufbauen. Und die müssen die haben, bevor jetzt die beginnen aufzubauen, die Kraft da reinstecken und nachher erfahren, das war alles für die Katz.
Als hätten die Menschen im Katastrophengebiet nicht schon genug Probleme, kommen auch noch Profiteure und Kriminelle hinzu, die die Geschädigten ausnutzen oder bestehlen. In einem internen Bericht der Bundespolizei ist auch von zunehmender Aggressivität gegenüber den Rettungskräften die Rede. SWR1-Moderator Michael Luk hat darüber mit Andreas Roskopf von der Gewerkschaft der Polizei gesprochen und ihn gefragt, was seine Kolleginnen und Kollegen schon erlebt haben im Katastrophengebiet.
Ja, das geht von normalen verbalen Anfeindungen, Ansprachen bis hin zu aggressiven Vorgehen, teilweise sogar bis zur körperlichen Gewalt, Bewerfen mit Schmutz oder Flaschen. All diese Dinge müssen die Kollegen vor Ort im Moment leider aushalten, ja.
Wer nutzt denn diese Bühne und geht gegen Rettungskräfte und Polizei vor, provoziert, greift an?
Ja, wir stellen immer wieder fest durch Berichten von Kollegen aus den Bereichen, dass es oftmals Menschen sind, sogenannte Querdenker, Menschen, die ja vielleicht sogar ein Stück weit der Demokratie nicht ganz so zugeneigt sind und die bewusst jetzt auch in diese Gebiete fahren, um hier ein Stück weit ihre Bühne zu nutzen, um gegen Vertreter des Staates, sprich gegen Polizisten oder andere Rettungshelfer vorzugehen, dies sehr aggressiv, teilweise auch mit körperlicher Gewalt.
Wie sind die Anwohner selbst drauf, also die Menschen in der Katastrophe?
Ja, wir stellen fest und hören, dass natürlich jetzt realisiert wird bei vielen Anwohnern, was jetzt alles verloren gegangen ist von ihrem Lebenswerk zum Teil, was verschollen und weg ist. Und dadurch merken wir auch, dass diese Menschen natürlich geschockt sind, dass sie wütend sind, dass sie Frust haben. Das äußert sich auch im Unmut gegenüber unseren Kolleginnen und Kollegen. Aber der normale Anwohner weiß dann auch, wann Grenzen erreicht sind, die nicht überschritten werden dürfen. Und das unterscheidet eben die Anwohner vor Ort zu Menschen, die im großen Stile auch als Querdenker dort in die Regionen extra fahren, um diese Bühne eben zu nutzen.
Unsere Reporter in den Katastrophengebieten berichten von Kriminellen, die sich dort herumtreiben. Laut Polizei gab es in den letzten Tagen mehr als 1200 Platzverweise und auch Anzeigen wegen Plünderungen und Diebstahl zum Beispiel. Wie groß ist denn das Problem?
Ja, das Problem war bis vor wenigen Tagen sehr groß. Unser Kenntnisstand ist von den Kollegen, die vor Ort sind, dass sich das jetzt etwas normalisiert bzw. reduziert. Denn wir haben extra Kräfte in diesen Bereichen von Landes- und Bundespolizei, die im Rahmen einer sogenannten Raumstreife alleine dafür zuständig sind, zu schauen, dass genau solche Dinge eben nicht passieren.
Andreas Roskopf von der Gewerkschaft der Polizei über den Kampf gegen Plünderer im Katastrophengebiet.
Thema heute, täglich von Montag bis Freitag in SWR1 Rheinland-Pfalz.